Lesung aus dem Buch Jesaja. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen. Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel aus. Seraphim standen über ihm. Und einer rief dem anderen zu und sagte: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Erfüllt ist die ganze Erde von seiner Herrlichkeit. Und es erbebten die Türzapfen in den Schwellen von der Stimme des Rufenden. Und das Haus füllte sich mit Rauch. Da sagte ich: Weh mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann unreiner Lippen bin ich. Und mitten in einem Volk unreiner Lippen wohne ich. Denn den König, den Herrn der Heerscharen, haben meine Augen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte: Siehe, dies hat deine Lippen berührt. So ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Da hörte ich die Stimme des Herrn, und der sagte: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Ich sagte: Hier bin ich. Sende mich.
Ganz herzliches Willkommen zur Tatortzeit-Andacht hier in St. Paul. Schön, dass Sie sich bei diesem stürmischen Wetter auf den Weg gemacht haben. Der Lesungstext, den wir eben vom Propheten Jesaja gehört haben, trifft zum heutigen 5. Sonntag im Jahreskreis. Der Text zeigt die Unbegreiflichkeit, die Heiligkeit Gottes. Er ist so unbegreiflich, dass wir sterbliche Menschen diese Heiligkeit gar nicht verstehen können und aushalten können. Eigentlich würde man sofort zu Boden fallen, wenn man diese Herrlichkeit sieht, so der Prophet. Und doch, Gott schenkt diese Begegnung dem Propheten, und dieser antwortet: Hier bin ich, sende mich. Dieser wunderbare Text ist auch Ursprung des Sanctusliedes im Hochgebet der Messliturgie. Eben haben wir Variationen zu dem berühmten Schubert Heilig gehört von Jost Hecker und Thomas Etschmann. Die Texte heute liest Verena Rentdorf. Ich freue mich sehr darüber. In der Messe, in der Kirche wird das Heilige verehrt, und das Profane, das soll eher draußen bleiben, so die weit verbreitete Auffassung. Eine Dame sagte einmal zu mir: Freie zeitgenössische Kunst, die hat doch im heiligen Raum gar nichts verloren. Es gibt genügend Museen und profane Räume, da gehört das hin. In der Kirche, das soll nur Heiliges sein und nur Heiligenfiguren. Immer wieder erreichen uns, nicht oft, aber doch manchmal, solche Rückmeldungen von Menschen, die nicht verstehen können, warum etwa Werke zeitgenössischer Kunst, profane Werke, in ihrer Vielfalt und Widersprüchlichkeit plötzlich in einem Kirchenraum sein sollen. Die Welt ist doch schlimm genug, da sollte man gut trennen zwischen heilig und profan, so diese Auffassung. Die Trennung von heilig und profan ist in der sakralen Architektur im Grunde allen Religionen zugrunde gelegt. Der Tempel ist ein Bauwerk, da wird die Götterstatue, das Göttliche, als anwesend gedacht. Das betet man an und man bringt Opfergaben. Auch eine heilige Quelle, ein Hain und Bäume können heilige Orte bezeichnen. Und da geht es um einen ausgegrenzten, einen umfriedeten, einen geweihten Ort, den man über eine Schwelle betritt, die kennzeichnet, es gibt ein Draußen und ein Drinnen. Bei den Römern bezeichnet diese Unterscheidung die Begriffe Fanum, das Heilige, und das Profanum, das, was vor dem Heiligen ist, der Vorraum des Heiligen, das, was also draußen, außerhalb des heiligen Bezirkes ist. Den Übergang vom Profanen zum Heiligen hat man mit Riten verbunden, die eine äußere und innere Reinigung bezeichnen und betreffen. Innerhalb des Heiligen, des Fanum, gibt es dann nochmal meist einen allerheiligsten Bezirk, der nur von den hohen Priestern nach bestimmten Reinigungsritualen oft nur ganz selten an bestimmten Festen betreten werden kann. Im jüdischen Tempel war dieses Allerheiligste von einem Vorhang abgetrennt. Es gab sogar zwei Vorhänge im Jerusalemer Tempel, der äußere am Vorhof und der innere eben im inneren Bereich, dort, wo das Allerheiligste ist, das die Leuchter, aber eben wohl auch die Bundeslade umfasst hat, mit den beiden Cherubim, so wie wir bei Jesaja gehört haben. Der Tempelvorhang war von großer kultischer Bedeutung. Es grenzte ab und diese Bedeutung lag eben darin, dass nur an einem Tag beim Yom Kippur-Fest der hohe Priester diesen durchschreiten durfte, um dann im Allerheiligsten Opferblut zu versprengen. In unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Kreuzigung Christi schildern die synoptischen Evangelien das Zerreißen dieses inneren Tempelvorhangs, so auch der Evangelist Lukas.
Es war schon um die sechste Stunde, als eine Finsternis über das ganze Land hereinbrach, bis zur neunten Stunde. Die Sonne verdunkelte sich. Der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten hauchte er den Geist aus. Als der Hauptmann sah, was geschehen war, pries er Gott und sagte: Wirklich, dieser Mensch war ein Gerechter.
Thank you.
Im Entzweireißen des Tempelvorhangs beim Tod Jesu findet Entscheidendes statt im christlichen Glauben. Die Inkarnation, die Durchdringung, die Fleischwerdung von Gott. Gott und Mensch werden eins. Dies bedeutet die Aufhebung der Trennung von Heilig und Profan. Man kann nicht hier weltlich sein und dort hemmungslos egoistisch sich verhalten und auf der anderen Seite heilig sein und alles ist ganz anders. Nein, das Göttliche durchdringt in unserem Glauben alles. Freilich ist der Wunsch ernst zu nehmen und die Sehnsucht ist zu verstehen, dass es einen Heiligen, einen Ort gibt, an dem diese komplizierte und verletzte Welt, die uns alle doch überfordert, irgendwie rein und heilig ist. Und doch, Jesus sagte, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Und er heilte verbotenerweise an diesem heiligen Tag. Jesus ist die Fleischwerdung Gottes mitten ins sterbliche und sündhafte Fleisch hinein. Die Trennung von Heilig und Profan ist mit der Menschwerdung Gottes aufgehoben. Gott wird Mensch, alles Leben ist vom Göttlichen durchdrungen. Die Trennung von Heilig und Profan, sehr schmerzlich merken wir dies in diesen Tagen, kann auch Schattenreiche und Schattenbereiche in der Kirche erzeugen und Frömmelei und Heuchelei Vorschub leisten. Beim Missbrauchsskandal, der derzeit durch das neue Gutachten wieder ganz präsent ist, waren es eben solche Strukturen, die Missbrauch Vorschub geleistet haben. Eine offene Auseinandersetzung mit der Welt ist entscheidend und auch im Christentum grundlegend. Nichts Menschliches ist dem Christentum fern. Es geht um Verwandlung. Es geht durch Heiligung der Welt und nicht um Trennung von Heilig und Profan. Wie das Profane, das Alltägliche heilig werden kann, das beschreibt die Bibel schon im Buch Exodus.
Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm ein Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Er schaute hin. Der Dornbusch brannte im Feuer, aber der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Mose sagte: Ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht? Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Er sagte: Komm nicht näher heran. Leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden.
Thank you.
Der Philosoph Mircea Eliade hat sich viel mit der Frage nach dem Heiligen und Profanen beschäftigt. In seinem berühmten Buch Das Heilige und das Profane vom Wesen des Religiösen, das 1957 erschien, sieht Eliade die Welt durchdrungen vom Heiligen, auch wenn dieses in unserer modernen Welt immer mehr zurückgedrängt wird.
Der Mensch wird sich des Heiligen bewusst, weil es sich als etwas ganz anderes als das Profane manifestiert oder zeigt. Um den Akt der Manifestation des Heiligen zu bezeichnen, haben wir den Begriff Hierophanie vorgeschlagen. Es ist ein passender Begriff, weil er nichts weiter impliziert. Es drückt nicht mehr aus, als in seinem etymologischen Gehalt enthalten ist, nämlich, dass sich uns etwas Heiliges zeigt. Man könnte sagen, dass die Geschichte der Religionen, von den primitivsten bis zu den höchst entwickelten, aus einer großen Zahl von Hierophanien, aus Manifestationen heiliger Realitäten besteht. Wie wir bereits gesagt haben, ist die Natur für den religiösen Menschen niemals nur natürlich. Die Erfahrung einer radikal desakralisierten Natur ist eine neue Entdeckung. Darüber hinaus ist es eine Erfahrung, die in modernen Gesellschaften nur einer Minderheit zugänglich ist, insbesondere Wissenschaftlern. Für andere hat die Natur immer noch einen Zauber, ein Mysterium, eine Majestät, in der es möglich ist, Spuren alter religiöser Werte zu entziffern. Kein moderner Mensch, wie unreligiös er auch sein mag, ist gegenüber den Reizen der Natur völlig unempfindlich. Wir beziehen uns nicht nur auf die Natur, der zugeschrieben wird, ästhetisch, erholsam oder hygienische Werte zu haben, sondern auch auf ein verwirrtes und fast undefinierbares Gefühl, in dem sich jedoch die Erinnerung an ein entwertetes religiöses Erlebnis erkennen lässt.
Christen der ersten Generationen sahen in den vom Profanen getrennten Tempeln mit ihren Gottheiten Götzen und Dämonen. Die Tempel galten ihnen als Ort des Götzendienstes und waren für sie verabscheuungswürdig. In den neutestamentlichen Paranesen werden die Christen darauf angesprochen, dass sie sich, indem sie gläubig geworden sind, gerade hiervon gelöst haben. In Rom mussten sich die Christen sogar den Vorwurf gefallen lassen, sie hätten weder Bilder noch Altäre. Der Gedanke, dass im Tempel der Geist einer Gottheit wohnt, ist auch Paulus geläufig, obgleich er sich nach christlicher Version lediglich um einen Götzen handeln konnte. Wo der lebendige Gott ist, der Jesus auferweckt hat, und wo er Wohnung nimmt, da besinnt er sich eines geistlichen Tempels. Es ist nicht ein Bauwerk aus Stein, die Gemeinde selbst soll Tempel des Herrn sein. Zitat Paulus: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Das Gedankengebilde, ein Allerheiligstes stünde einem weniger Heiligen gegenüber, wird in neutestamentlicher Zeit abgelehnt. Als Jesus am Kreuz stirbt, heißt es eben, der Tempelvorhang riss in zwei. Und in der Vision vom himmlischen Jerusalem heißt es: Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel. Es gab also im frühen Christentum die Ablehnung eines ausgegrenzten heiligen Raums. Ohne Christus wird die Welt als Ganze als sündig und dem Verderben ausgesetzt begriffen. Mit Christus oder besser in Christus, da vermag der Gläubige die Welt als Gottes Schöpfung ganz neu und ganz Gott durchfüllt und heilig zu erleben. Die frühen Gottesdienste der Christen fanden in Privathäusern statt. Da wurde ein Tisch in die Mitte gestellt und Gottesdienst, ein Sättigungsmahl, eine Eucharistie, eine Mischung aus beiden gefeiert. Später, durch die konstantinische Wende, kam ein Wechsel auch in den christlichen Kirchenbau. Man orientierte sich zwar nicht am Tempel, aber an der Basilika, und auch dort gab es einen besonders heiligen Bezirk, die Apsis, wo das Kaiserbild normalerweise aufgestellt war, und da kam dann ein Christusbild hin anstelle des Kaiserbildes. Und einige Jahre später, das Christentum wurde Staatsreligion und es kam wieder zu einem Ausscheiden des Gemeinderaums vom heiligen Raum der Kleriker. Es kamen Kommunionsschranken in die Kirche und so kam auch im christlichen Kirchenbau durch dieses Staatschristentum mit Konstantin, dem kaiserlichen Denken, wieder diese Trennung von heilig und profan, selbst im Raum einer Basilika, eines christlichen Kirchenraums. Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil bemühten sich die Konzilsväter ganz entscheidend um ein Aggiornamento, eine Verhäutigung, die Fenster weit aufmachen, wieder das Leben hineinholen in die Kirche. Und die Gottesdiensträume wurden Communio-Räume, also eine Ansammlung, eine Gemeinschaft von Menschen sollte erlebt werden. Und da in der Mitte wird Christus erlebbar. Es geht auch heute immer wieder neu darum, dieses ursprüngliche christliche Zusammenwirken von Heilig und Profan anzustreben, zu verdeutlichen, dass es diese Trennung eben eigentlich nicht gibt. Und doch, der Kirchenraum ist etwas Besonderes. Wir erleben das hier in St. Paul ganz unmittelbar und soll den Menschen erleben, eine besondere Erhebung und Nähe zum Göttlichen zu spüren. Dieser Versuch, beides miteinander zu vereinen. Papst Franziskus weist in Evangelium Gaudii darauf hin.
Es würde der Logik der Inkarnation nicht gerecht, an ein monokulturelles und eintöniges Christentum zu denken. Obwohl es zutrifft, dass einige Kulturen eng mit der Verkündigung des Evangeliums und mit der Entwicklung des christlichen Denkens verbunden waren, identifiziert sich die offenbarte Botschaft mit keiner von ihnen und besitzt einen transkulturellen Inhalt. Darum kann man bei der Evangelisierung neuer Kulturen oder solcher, die die christliche Verkündigung noch nicht aufgenommen haben, darauf verzichten, zusammen mit dem Angebot des Evangeliums eine bestimmte Kulturform durchsetzen zu wollen, so schön und alt sie auch sein mag. Die Botschaft, die wir verkünden, weist immer irgendeine kulturelle Einkleidung vor. Doch manchmal verfallen wir in der Kirche der selbstgefälligen Sakralisierung der eigenen Kultur. Und damit können wir mehr Fanatismus als echten Missionseifer erkennen lassen.
Wir feiern heuer 500 Jahre Bekehrung dieses großen Heiligen. In einem Brief an einen Mitbruder schreibt Ignatius:
Die Studierenden sollen sich darin üben, die Gegenwart Gottes, unseres Herrn, in allen Dingen zu suchen. Zum Beispiel im Sprechen, im Gehen, Sehen, Schmecken, Hören, Denken. Überhaupt in allem, was sie tun, ist ja doch Gottes Majestät in allen Dingen, durch seine Gegenwart, durch sein Wirken und sein Wesen. Diese Art zu betrachten, bei der man Gott, unseren Herrn, in allem findet, ist leichter, als wenn wir uns zu geistlichen Stoffen mehr abstrakter Art erheben wollten, in die wir uns doch nur mit Mühe hineinversetzen können. Auch führt diese vortreffliche Übung große Gnadenheimsuchungen des Herrn herbei, selbst bei nur kurzem Gebet, und bereitet uns dafür vor.
Rainer Heppler wird kommenden Sonntag eine eigene Andacht zum Bericht des Pilgers von Ignatius von Loyola gestalten. Die Texte wird Edmund Telgenkämper lesen. Ich und wir wünschen Ihnen von Herzen, dass Sie in Ihrem Alltag Gott in allen Dingen suchen und finden können und seine Nähe spüren. Wir wünschen einen guten Nachhauseweg und hören zum Schluss noch einen berührenden Text des Jesuitenpaters Alfred Delp, der von den Nationalsozialisten am 2. Februar 1945 in Berlin-Plötzensee ermordet wurde. Er hat die Erfahrung der Nähe Gottes so beschrieben.
Das eine ist mir so klar und spürbar wie selten. Die Welt ist Gottes so voll. Aus allen Poren der Dinge quillt er gleichsam uns entgegen. Wir aber sind oft blind. Wir bleiben in den schönen und bösen Stunden hängen und erleben sie nicht durch bis an den Brunnenpunkt, an dem sie aus Gott herausströmen. Thank you.